Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und meiner Wenigkeit Dennis. Wir beide sind Vollbluttherapeuten aus der Osteopathie und bringen hier immer mal so ein bisschen unseren Senf zum Ganzen. Senf gab es für mich in den letzten Tagen auch. Ich war wieder unterwegs und habe in Belgien mein Dasein gefristet. Erstmal, lieber Klaas, hallo und herzlich willkommen zur Folge. Was ist deine Erfahrung mit dem Land Belgien? Hast du da sofort eine spontane Assoziation?
Ja, ich hau von Belgien, muss ich sagen. Ich kenne aber eher so den flämischen Teil. War so ein Land, was ich total unterschätzt hatte. Ich kannte das irgendwie so auf der Durchfahrt durch Belgien nach Frankreich und fand die Autobahn schrecklich und so solche Sachen, hatte da irgendwie nie Assoziation zu. Und dann bin ich da so ein, zwei, dreimal gewesen. Antwerpen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und früher oder später hatte ich das belgische Bier entdeckt, auf jeden Fall. Die machen ja sowas von ein Bohai da drum, wenn man irgendwie denkt, wir Deutschen können uns mit Bier aus. Ah, da gibt es ja noch ein paar Nationen, die sich da noch ganz anders mit beschäftigen. Und ja, auf jeden Fall eins meiner, will ich nicht sagen Traumländer, aber auf jeden Fall, wo ich sehr viele positive Assoziationen mit habe.
Passt auch so ein bisschen zu dir. Die Belgier sind noch alle so ein bisschen wild. Ich weiß nicht, ob du früher Asterix und Obelix gelesen hast bei den Belgiern. Das war schon ein wildes Völkchen und da passt so gut mitten rein.
Ja, schön.
Und ich war jetzt wieder im Hockey-Kontext da, in einem Trainingslager zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die ansteht. Und die Belgier sind ungefähr auf Augenhöhe. Wir haben ein Testspiel gegen sie gespielt, konnten das für uns entscheiden. Und das war dann so ein bisschen das positive i-Tüpfelchen auf einem relativ gelungenen Lehrgang. Insofern auch gelungen, als dass wir da in unserer Unterbringung, das war ein Kloster, was umfunktioniert wurde zu einem Tagungsort, sind wir fantastisch bewirtet worden. Und es ist nicht nur das belgische Bier, sondern auch die belgische Küche, die auf dem absoluten Vormarsch ist. Und wir hatten da, glaube ich, irgendwie ein, zwei wirklich Top-Spitzenköche, die jetzt für uns da 24/7 Dinge vorbereitet haben, von Chicken Shawarma über Lachsseiten auf Salzkruste bis hin zu irgendwelchen Beerenbuffets und so weiter und so fort. Das war wirklich top. Und zum Feierabend gab es dann auch mal das ein oder andere belgische Bier. Das war sehr schön. Und ja, da habe ich jetzt mein Dasein gefristet, habe so ein bisschen meinen Schnöf von der letzten Woche dort gelassen.
Gott sei Dank, das war kaum zu ertragen.
Versuche jetzt mal wieder so ein bisschen aus dem freien Halse zu sprechen.
Noch zum Thema Belgien. Die belgische Osteopathie ist ja auch nicht zu unterschätzen, wie die europäische beeinflusst hat. Also es kam ja einmal Osteopathie nach Europa über England, über Little John damals, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Das hat es aber nie so irgendwie so richtig gut nach Europa geschafft. Und dann war ja so sehr groß dieser französische, belgische Einfluss, also diese IAO-Schule. Und da wird ja auch immer gerne gesagt, dieses französisch-belgische ist eher so diese sanftere Art der Osteopathie. Unter anderem auch, weil die auch eine sanftere Aussprache haben oder auch, weil die ja auch über die guttural, über die viszeral sich dem Leben nähern und dementsprechend fällt auch so die Viszera da immer so eine Rolle spielen. Das ist so eine Theorie dahinter, die ich mal gehört habe, die ich eigentlich irgendwie ganz, ist genauso plausibel wie alle möglichen anderen Theorien in der Osteopathie.
Das ist, es geht wahrscheinlich alles von Jean-Pierre aus, der hat so einen Circle auf viszerale Osteopathie um sich rumgebaut und das schwappte nach Belgien und dann auch noch nach Deutschland. Aber ja, du hast recht, es gibt da ein, zwei Schulen, die aus Belgien, IAO hattest du gesagt, Fuß gefasst haben. Ich glaube ehrlicherweise, also ich sag mal so, weiter auf Expansionskurs sind diese ganzen Schulen aktuell nicht. Wie es um die Schule steht, mag ich mir kein Urteil drüber erlauben.
Ich glaube auch nicht so gut.
Aber ja, das war Belgique. Und es geht für mich demnächst, allerdings in Hamburg, dann frankophil, sag ich mal, weiter. Und zwar gibt es hier in Hamburg das sogenannte Kampnagel-Tanztheater, die so progressiv eine Mischung aus Ballett und Tänzen anbieten. Und ich bin angefragt worden, ob ich das Marseille Nationalballett begleiten möchte, nice. während deren Aufenthalt. Und da kommen dann 12 Menschen, ich glaube internationale Menschen, aus Marseille angereist. Und die werde ich dann abends noch hinter den Kulissen der Bühne immer wieder gerade biegen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die Körper so sind und was die für Probleme haben. Ob das das gleiche Problem ist wie der Läufer, der nach dem langen Arbeitstag auf die Straße geht, oder ob die sich verknoten lassen und sagen, immer wenn ich so und so und so mache, dann tut's weh und dann muss ich erstmal den gordischen Knoten wieder auseinanderarbeiten, weil der Körper sich so auf eine unnatürliche Art und Weise entwickelt hat. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird erstmal wieder ein bisschen in die Hände gespuckt hier in Hamburg in der Praxis. Mir ist nichts Neues zu Ohren gekommen, was vor der Praxistür passiert ist in meiner Abwesenheit. Wie war es bei dir im südlicheren Stade?
Ich hätte ganz witzigen Patienten, den ich schon immer mal wieder betreue, der vor Jahren einen Fahrradunfall hatte, wo es ein schwereres Schädel-Hirn-Traumata gab. Und der darunter gelitten hatte und auch noch andere Frakturen hatte. Und jetzt, der Gute ist halt schon seit längerem eigentlich wieder ziemlich fit und war mit dem Motorrad unterwegs in den Pyrenäen. Wollte sich da ein bisschen umschauen und war auch so ein bisschen mit der Idee dahin gefahren zu gucken, ob man sich da nicht irgendwo so ein kleines Häuschen oder so kauft. Und ja, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommener Rocker, der hat früher mal voll Gas gegeben, sein ganzes Leben. Und dieser Unfall, den er hatte mit dem Fahrrad, hat ihn so ein bisschen ruhiger gemacht. Er merkt, er muss nicht mehr alles sich was beweisen oder anderen was beweisen und so weiter. Und der ist trotzdem, obwohl er sehr zivil gefahren ist er auf die Schnauze geflogen in einer Kurve, ohne da jetzt volles Risiko einzugehen. Und war weit und breit niemand da, waren nur die Berge und vielleicht so kreisten schon die Geier über ihm. Und er hat sich dann aufs Motorrad geschleppt und ist zur nächsten Tanke weiter. Und da hat dann irgend so ein Spanier beim Tanken gesehen, boah, dem Typen geht's nicht gut, hat ihn angesprochen und hat sich komplett von A bis Z um ihn gekümmert. Hat sich erstmal hingesetzt, ey komm, wir stellen dein Motorrad hier ab, ich rufe dir einen Krankenwagen, so kannst du nicht weiterfahren. Und dann vom Krankenwagen abgeholt worden. Und dann war da eine spanische Ärztin da drin, die ihn halt auch super betreut hat, hat ihm das Händchen gehalten, okay, im Krankenwagen. Okay. Und meinte, oh, ich habe mich ja so geborgen gefühlt in dieser Situation, so alleine. Du weißt nicht, welche Verletzungen, wie hart die Verletzungen waren. Er hatte auf jeden Fall Knochenbrüche und jetzt nichts Lebensgefährliches, aber auf jeden Fall ja nicht so ohne. Und dann in seinem Airbnb, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war auch eine ältere spanische Dame und hat gefragt, ey, ich kann mich hier kaum bewegen, kannst du mir vielleicht was zu essen, was zu trinken bringen? Und sie so, claro, natürlich, so richtig, okay, aufgeblüht. Fand das halt voll geil und nach kürzerer Zeit, es hat nicht so lange gedauert, konnte er dann schon auch wieder, ist er nach Hause geflogen und so weiter. Und er meinte, ich weiß auch nicht, aber jedes Mal, wenn ich solche Unfälle habe, dann treffe ich auf so nette Menschen, so fürsorgliche Menschen. Und meinte ich so, ja, der Typ ist aber auch selber auch ein netter Mensch und ein zuvorkommender Mensch und kümmert sich viel um andere Menschen auch. Und ne, das ist dann mal wieder so Schicksal, so karmamäßig, dass das halt das, was du so nach außen trägst, dass das auch auf dich zurückkommt. Und das fand ich irgendwie eine sehr spannende, sehr inspirierende Geschichte.
Schön. Ja, ich glaube aber, das kann man auch nicht künstlich lancieren. Das wächst so im Laufe des Lebens und wenn es dann soweit ist, dann holt es dich ein oder du kannst es dann abrufen oder du kannst es auch lesen und annehmen und wahrnehmen. Es ist vielleicht so, dass andere Leute das gar nicht wahrgenommen hätten, dass ihnen die Hand gehalten wurde. Die hätten es eher als fragwürdig empfunden. Aber für manche Menschen ist das schon ein absoluter Gamechanger. Und ja, ist ja immer wieder bei traumatischen Ereignissen auch berichtet, dass einfach die Zuwendung, die Nähe, der Körperkontakt absolut wichtig war für die Menschen, die dann mit ihren Schmerzen, mit ihrem gebrochenen System zu tun hatten, aber noch irgendwie eine Form von Stabilität, Sicherheit oder Geborgenheit wahrgenommen haben. Eine gewisse Form von Schutz, da passt jetzt jemand auf mich auf. Oder in Anführungszeichen eine gewisse Form von Liebe, eine Nächstenliebe zu empfinden. Ich glaube, das sorgt dann dafür, dass später hinten raus, dass der Unfall schon noch als krass und schlimm empfunden wurde, aber nicht mehr so als drastisch und vernichtendes Ereignis. Ich glaube, das kann das Ganze so ein bisschen abfedern im System. Ja, das ist, also da kenne ich andere Beispiele, die ich schon mal behandelt habe, die in einem, das habe ich schon vor Jahren mal erzählt, die Geschichte, eine Dame, die als Kind mit ihren Eltern aus der DDR fliehen wollte, aber verhaftet worden ist und dann immer im Gefängnis abgeführt wurde und wahnsinnig traumatisiert war, das ganze Leben lang traumatisiert war und bis heute dann Jahre später damit noch zu kämpfen hatte, sowohl körperlich als auch emotional. Das ist natürlich eine ganz andere Basis, als wenn dir jetzt ein Unfall passiert, der vielleicht viel lebensbedrohlicher in der Situation gewesen ist, aber den du hinterher als, boah, da waren viele Menschen, die mir geholfen haben und jetzt holen wir das Beste noch da raus aus der schlechten Situation. Oder es hat mir sogar noch ein, zwei andere Türen geöffnet. Ich konnte ein bisschen oder habe einen anderen Blick aufs Leben bekommen oder die können das dann sogar noch hinten raus ein Stück weit positiv frame. Das wäre natürlich das ist natürlich schön. Und auch eine ganz elegante Überleitung, lieber Klaus, zur heutigen Folge.
Ja. Yeah. Wir wollen uns heute nämlich so ein bisschen das Thema, Emotionen, Trauma und vor allen Dingen auch so die Handhabe des emotionalen Releases in der Osteopathie anschauen. Und ja, dann lass uns doch da mal so ein bisschen einsteigen bei dem Thema. Also Emotionen, und du hattest schon so ein paar Stichworte gebracht, die irgendwie so ganz, ganz gut dazu passen, so das Thema Verarbeitung, weil es ist ja heutzutage auch irgendwie ein bisschen modern, darüber zu sprechen, ja, wir sind alle irgendwie traumatisiert oder viele sind verwechseln das Thema, ich fühle mich getriggert mit, ich fühle mich traumatisiert an, so ungefähr. Yeah. Ne? Yeah. Also da sind die emotionale Schwelle scheint da ein bisschen niedriger zu sein heutzutage bei manchen Menschen. Aber ja, also es ist interessant, sich mal Emotionen anzugucken, weil ich hatte letztens irgendwie so einen Instagram-Post gesehen, wo es hieß, ja, Emotionen, die sind nicht im Körper, wir können das messen, wir können Emotionen im Gehirn nachweisen. Und das kann man ja auch heutzutage. Mit funktionellen MRT kann man so schauen, welche Areale da so aktiv sind. Aber das macht ja nicht Stopp. Und das ist ja auch so das Schöne an Emotionen, wenn du sowas was spürst, wenn du so eine körperliche Freude spürst oder sowas oder so ein Schmetterling im Bauch, wie man so sagt. Das ist auch immer wieder wirklich schön, sowas auch selber zu spüren. Und an Emotionen sind diverse Sachen beteiligt. Also vom Gehirn ist so vor allem das limbische System zu nennen. Das ist uns ja so bekannt, Insula, Amygdala und so weiter. Aber halt auch so der präfrontale Kortex. Und meines Wissens nach ist das ja sonst so das Ding, was uns ja eher so in der Realität behaftet, beziehungsweise was so Emotionen halt auch reguliert, runterreguliert oder halt auch, wenn man dort enthemmt ist, die Emotionen auch den freien Lauf lassen kann. Und dann, das war halt erst der Anfang, dann geht's halt los im Rest des Körpers. So autonomes Nervensystem ist da sehr stark zu nennen. Was halt eben Verbindungen vom Körper zum Bauch ist, zum Darm, zur Haut, zum Herzschlag. Und dann die Hormone spielen da rein, ja, sowohl positive Hormone als auch unter Umständen Stresshormone, Cortisol, Oxytocin und so weiter. Und dann geht das Ganze halt in den Körper halt auch rein. Also die Muskelspannung, ob die angespannt ist, ob die locker lassen können, ob die sich wirklich lösen können. Die Körperhaltung spielt da mit rein, vice versa, ne? Wie du dich hältst, so hat das einen Einfluss auf deine Emotionen. Ob du deine Mundwinkel hochziehst, hat auch einen Einfluss darauf. Und auch die Art und Weise, so diese Verarbeitung, also das Erleben. Wie erleben wir das und wie bewerten wir das und wie können wir die Emotionen rauslassen, in welchem Umfeld zum Beispiel. Und dann sind wir auch nochmal wieder bei dem Thema, was wir vor ein paar Folgen hatten mit der Interozeption. Also
ja, richtig.
Das ist ja nämlich auch so ein Thema, was da auch wieder sehr gut reinpasst. Also was halt so diese Feedback-Schleife der eigenen Wahrnehmung der Körper Geschehnisse. So, das gehört halt auch ganz zentral dazu rein. Und das wiederum könnte auch wieder so eine moderne, wissenschaftlich angehauchte Erklärung für diese emotionalen Releases sein. Vielleicht so ein bisschen passender als so diese alte Geschichte von diesem Stuck Stress, dass Emotionen im Körper, in Faszien sich speichern oder dass Emotionen sich in Energiezysten speichern, wie Ablager gesagt hat. Finde ich zwar auch sehr interessant, muss ich sagen, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Bullshit ist, dass es irgendwie keinen im Gewebe gespeicherten Emotionen gibt. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass wir eigentlich auch beinahe so mit moderner Neurophysiologie fast schon genug Erklärungsmöglichkeiten haben, um das halt einfach ganz relativ sachlich, körperlich, physiologisch zu erklären, die ganze Geschichte.
Ja, wir haben ja auch schon ein, zwei Mal die Studie bemüht, die da rauskam, dass es nachgewiesen ist, dass depressive Stimmung im Bindegewebe verankert ist. Da gibt's ja auch ein paar Veröffentlichungen, die sind aber wahrscheinlich nicht so groß und relevant. Okay.
Schneide das.
Ja, alles klar. Ja, jetzt löst sich der Pfropfen gerade. So ein Scheiß. Mal raus, also nochmal. Ja, wir haben ja schon vor einigen Folgen oder früher schon mal auf diese Studie hingewiesen, dass nachgewiesen wurde, dass depressives Verhalten oder depressive Stimmung in Geweben sitzen kann. Und wir Therapeuten nehmen tagtäglich in unserer Arbeit wahr, dass wir durch Körperberührung etwas auslösen können. Aber du hast es jetzt eigentlich schon sehr gut zusammengestellt. Die Modelle, die da alle hinterstecken können, die waren früher tatsächlich etwas kreativer. Mittlerweile kann man das etwas physiologischer erklären, aber mit Sicherheit auch noch nicht in Gänze. Da spielen auch noch einige andere Dinge eine Rolle. Aber die von uns jetzt in der Vergangenheit auch immer mal wieder bemühten C-taktilen Fasern als Mechanorezeptoren spielen da zum Beispiel auch eine große Rolle, die über eine sanfte und konstante Berührung eine Form von Sicherheit und angenehmen Gefühl weiterleiten. Also die sind gar nicht so großartig, glaube ich, bei der Schmerzweiterleitung dabei. Aber ein großes Problem, in dem unsere Patienten immer wieder stecken, ist, dass dieses Schmerzgefühl, was ja meistens dazu führt, dass sie zu uns kommen, als beängstigend oder bedrohlich oder negativ emotional empfunden wird. Und wenn der Körper dann durch Berührung an der Stelle lernt, ich bin hier eigentlich sicher, ich bin hier safe, dann können schon ganz andere Verarbeitungsprozesse stattfinden, die dann vielleicht diese Schmerzsituation, an der wir gerade arbeiten, etwas anders framen. Und das führt als kleines Mosaiksteinchen dann mit Sicherheit auch dazu, dass der Mensch dann heilen kann. Und da sind wir ja mittlerweile forschungsmäßig ganz gut aufgestellt, was diese Situation angeht, aber natürlich muss da im speziell osteopathischen Kontext noch wieder eine Menge passieren, dass wir auch durch unsere Händearbeit, zum Beispiel unsere kraniosakrale Arbeit, da einen großen Mehrwert schaffen, der auch messbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke immer mal wieder, dass auch da wir eigentlich eine sehr gute Basis haben und eigentlich von unserer Profession her sehr gut dafür geeignet sind, um sowas zu bearbeiten, sowas aufzufangen, dass wenn halt in einer Session Erinnerungen hochkommen, wodurch auch immer, ich erlebe das immer mal wieder, wenn man halt an schmerzhaften Stellen arbeitet, also eine Anekdote erinnere ich mich immer wieder sehr gut dran, dass ich bei einer Patientin mit piriformes Schmerzen da in der Gegend halt zugange war und dann kam halt das Thema hoch, dass sie irgendwann auffiel, dass sie dort früher immer geschlagen wurde von ihrer Mutter mit einem Stock, mit einer Gerte. Ne, jahrelang, jahrzehntelang gedrängt, verdrängt worden. Und das kam halt in dem Moment wieder hoch. Es kam jetzt kein emotionaler Ausbruch, kein richtig starker Release, aber so diese Aktivierung von Erinnerungen, die da halt irgendwie so drin stecken. Und das ist ja wiederum dann auch ein Teil der Interozeption. Ah, da ist was irgendwie da unten und ich verbinde irgendwie psychisch und somatisch, verbinde ich das, was ich da unten wahrgenommen habe, den Schmerz jetzt mit einer alten Erinnerung irgendwie. Und in dem Setting, ne, ich habe mit ihr dann so ein bisschen drüber gesprochen, was merkt sie da, wie war das und was verbindet sie damit und so weiter, dann konnte sie halt das irgendwie so, wie soll man sagen, emotional neu bewerten oder dass diese Empfindungen neu einordnen, sowohl das Psychische als auch das Somatische. Und ja, dadurch quasi die Probleme wurden besser und man könnte sagen, es ist jetzt irgendwie eine Reduktion des Schmerzes oder der Schutzspannung des Nervensystems, vielleicht kann man das so sagen, bei so einer Art Trauma passiert worden. Und so ist unsere Handhabe. Und da glaube ich, da sind wir wieder, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich als Profession, als Job, als Beruf sehr gut dafür geeignet, an solche Sachen ranzugehen.
Ich glaube auch, dass das ein großer Faktor der osteopathischen Therapie ist oder des Erfolgs der osteopathischen Therapie ist. Ich erinnere mich an einen Fall, eine Dame, die ich behandelt hatte, und während der Behandlung kamen dann auch die Tränen und diesmal nicht schmerzbedingt, sondern weil wir
ausnahmsweise nicht,
weil wir emotional was gelöst hatten. Und beim nächsten Mal hat sie mich dann wieder gesehen und ohne dass ich sie berührt habe, hat sie wieder angefangen zu weinen.
Okay.
Also ich würde das jetzt mal ganz vorsichtig so interpretieren wollen, als dass ich dann als beim Fangen sagte man früher als ihr Wupp oder als ihr Wigwam oder wie auch immer, also als ihr Schutz Schutzort für sie geframed war, um nochmal dieses Wort zu nennen. Und als sie mich gesehen hat, konnte sie sie loslassen, konnte sie sich fallen lassen und hat sie sich sicher gefühlt. Und dann konnte sie auf einmal das Durchgemachte, was sie alles aufgestaut hatte, lösen. Sympathikotonus mindert ja auch so ein bisschen die emotionale Weiterverarbeitung im Gehirn. Und wenn das so ein bisschen nachgibt, dann hat man auch leichteren Zugriff auf diese Erfahrung oder das, was sich da sprichwörtlich aufgestaut hat, ist jetzt ja nicht, dass da das Becken immer voller wird, sondern die Tränen und diese Emotionen bauen sich auf und ab wie eh und je. Aber es ist ja einfach diese Schutzschranke, die davor gehängt ist und die wir über das Setting und unsere Ansprache und über unser ganzes Sein einfach beeinflussen können. Da sind wir sehr stark und da spielt zum Beispiel auch der Faktor Zeit eine Rolle, dass die Leute nicht gestresst irgendwie 5-Minuten-Termine haben. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem der aktuellen klassischen Orthopädie zum Beispiel, dass die Menschen halt nicht mehr gehört werden in ihrer Individualität und dass das dazu führt, dass diese Barriere im Kopf einfach nicht aufhört und deswegen die Leute immer mehr in die Chronizität rauschen, obwohl vielleicht der regionale körperliche Schmerz, der wirklich durchs Nervensystem erzeugt wurde, gar nicht mehr so eine starke Rolle spielt im Laufe der Zeit. Aber wir haben es dann psychologisch gelernt und wir müssen uns schützen und das Outcome ist dann dieses. Und da gibt es auch meiner Meinung nach ein großes Gender-Thema, also und da schließe ich mich absolut mit ein. Auch ich habe große Schwierigkeiten, negative Gefühle und Emotionen, Trauer zuzulassen. Habe jahrelang keine Träne mehr verdrückt und habe daran tatsächlich mit ein bisschen Hilfe gearbeitet und es ist jetzt neulich mal bei dem Tod eines nahestehenden Vertrauten das erste Mal wieder gewesen, dass ich ein bisschen geweint habe. Es hat sich total gut angefühlt, aber es war schon erstaunlich, wie weit das weg war. Also bis hin dahingehend, dass ich das Gefühl hatte, dass ich physiologisch gar nicht in der Lage bin, dass meine Tränenkanäle zu sind oder weiß der Kuckuck was so, dass ich das gar nicht zulasse. Aber ja, es hat auch ganz viel Form von Erziehung und Erfahrung einfach spielt da eine Rolle, wie wir damit umgehen. Und in meiner therapeutischen Praxis habe ich einfach das Gefühl, dass Frauen einen leichteren Zugang zu diesen Emotionen haben und sich da besser, viel besser öffnen können als Männer im Schnitt.
Mhm. Ja, das stimmt. Man sollte halt, habe ich mir gedacht, einfach mal unsere Partnerin oder Ex-Partnerin fragen, wie gut wir darin sind, unsere Emotionen auszudrücken. Es gibt auch diesen Spruch, if you could talk about feelings, they would be called talkings. Das finde ich irgendwie auch so ein ganz guter Spruch.
Ja, das aber, ist auch ein Männerspruch, ja.
Ja, ist komischerweise, ne? Aber ist gerade aber auch für die Praxis, also für dieses, wie soll man sagen, Herauskitzeln von emotionalen Releases, glaube ich, ist es ein großer Vorteil, wenn du da selber fest im Boot sitzt. Also wenn du nicht emotional labil bist, also halt zu viel davon hast, aber auch nicht zu wenig davon hast und das vor allen Dingen halt auch damit gesichert bist und damit einen gesunden Umgang hast. Das ist ja so also die Theorie dahinter, dass man da erstmal so gucken und graben muss, bevor man halt sagt, okay, ich fange jetzt an, hier emotionale Releases herauszukitzeln. Mm. Beziehungsweise manche Menschen merken das ja, das habe ich bei den Studierenden, die ich über die Jahre betreut habe, immer mal wieder gemerkt, dass einige dafür ein Talent haben. So, das kommt dann irgendwie in der Behandlung, kommen dann emotionale Themen an die Oberfläche oder es gibt Ausbrüche und so weiter. Und manchmal merken die, ja, ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür und ich glaube, ich bin da ganz gut drin. Manchmal wundern die sich aber auch, warum das immer bei denen ist und warum immer solche Patienten zu denen kommen und bei anderen halt irgendwie nicht, ne? Und ja, da müsste man dann auch mehr in der Tiefe graben vielleicht, aber es wird halt wirklich empfohlen, auch um das auffangen zu können, was da rauskommt, erstmal selber auch bei sich selbst zu graben und zu gucken, was ist bei mir eigentlich los? Habe ich zu viel Emotionen? Bin ich da instabil oder habe ich das vergraben? Habe ich gelernt, das nicht zuzulassen? Und ja, wichtiges Thema. Und das ist ja auch dann häufig, dass wir uns in unserer Laufbahn, in unserer osteopathischen Karriere, in unserer professionellen Entwicklung uns ja auch mit uns selbst beschäftigen. Das bringt der Beruf ja so ein bisschen mit sich, ne? Weil das ist ja auch so eine Überschneidung von wegen Selbsterfahrung und körperlicher Erfahrung. Und ja, auch wenn man halt selber gesund ist, körperlich und geistig, dann kann man sich auch besser um andere Menschen kümmern, denke ich, als wenn man selber halt 1000 Gebrechen hat.
Ja, absolut richtig. Empathie ist ein ganz großes Stichwort, was diese Emotionalität angeht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen das Gegenbeispiel. Ich hatte ganz lange zu diesen negativen Emotionen kaum einen Zugang, aber habe es trotzdem durch meine Arbeit irgendwie hinbekommen, Menschen einen Release zu entlocken. Und meistens passiert das ja auch witzigerweise, wenn man das drauf anlegt und sagt, es könnte sein, dass es emotional wird, dann wird es auf gar keinen Fall emotional, weil dann alle Schotten runterfallen. Aber wenn man einfach arbeitet und irgendwann den richtigen Knopf drückt, dann passiert es. Das ist so meine Erfahrung. Und ja, ich glaube, man strahlt so ein bisschen eine Form von Sicherheit aus. Also A, wenn du wahrscheinlich als fachlich kompetent wahrgenommen wirst und als warmherzig und nahbar. Mhm. Ich glaube, das sind so die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es jetzt individuell der eine oder andere Handgriff ist, der, also es gibt schon Regionen, die sind eher mit Emotionen verbunden, wie das Zwerchfell oder Sternum oder der Kopf oder der Hals oder das Gesicht oder so, alles gut. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Menge zwischenmenschliche Dinge, die man gar nicht so planen kann. Und an dem man auch vielleicht, also man kann immer an seiner selbst arbeiten und sich mit sich selber beschäftigen. Wichtig ist aber auch, trotzdem eine gewisse Grenze zu dem eigenen selbst hochziehen zu können und dem die Bühne für die andere Person frei zu machen sozusagen und sich nicht übertünchen zu lassen, dass jetzt die Steuererklärung ansteht oder dass zu Hause irgendwie der Backofen kaputt ist oder weiß der Kuckuck was. Da gibt es ja auch durchaus Menschen, die dann ihr oder Therapeutinnen, Therapeuten, die ihre eigenen Probleme mit in die Behandlung reinnehmen und die dann thematisieren, weil sie auch gerne reden und quaken. Und dann ist der Spotlight natürlich auf den Therapeut oder die Therapeutin gerichtet. Was jetzt nicht gerade zielführend dafür ist, diesen Umkehrschluss oder diese Emotionen bei demjenigen zu erzeugen, der um den es jetzt eigentlich gehen sollte.
Ja, das stimmt. Ja, lass uns doch mal gucken, was so klassische osteopathische Herangehensweisen sind. Also das erste Mal damit in Kontakt geraten bin ich durch Ableger, alter Hase, mittlerweile verstorben, aus der kraniosakralen Osteopathie. Also der wirklich auch die kraniale Osteopathie so ein bisschen losgelöst von der klassischen Osteopathie gelehrt hat, praktiziert hat. Und der hat immer so von Energiezysten gesprochen, die im Körper stecken, und hat das Aufspüren deren, dieser Energiezysten, und das Releasen, also dass man da an das Gewebe rangeht und dann halt der Spannung folgt und dann halt schaut, ne, welche Emotionen kommen hoch, die begleiten wir, und dass die Menschen diese Erfahrungen dann bewusst wahrnehmen können. Das war das erste Mal, dass ich das so ein bisschen wahrgenommen habe. Und ich denke, oder ich habe immer das Gefühl, ähnlich ist es bei vielen anderen osteopathischen Verfahren, also sage ich mal klassischen osteopathischen Verfahren, wenn die jetzt nicht irgendwie neuere Traumatherapie-Methoden damit reinziehen in die Osteopathie. Und relativ konträr dazu, aber auch sehr ähnlich, ist auch das Vorgehen im Faszien-Distorsionsmodell. Im FDM kennen wir das auch so ein bisschen, dass man halt schaut oder dass man halt sich einfach sehr bewusst ist über die Wechselwirkung von Psyche und Soma. Dass manche Menschen, wenn die zum Beispiel Angsterkrankungen haben, Panikattacken oder unter Depression leiden, dass sie das manchmal auch sehr körperlich spüren können. Immer mal wieder sitzt die Angst halt irgendwie unterm, wie so ein Knoten unterm Zwerchfell oder am Bauch drinne oder ein Stein auf der Brust oder irgendwie sowas oder der Hals schnürt sich zu. Und das wird dann auch manchmal so körpersprachlich gezeigt. Und im FDM guckt man sofort hin und weiß ganz genau, ich weiß jetzt, was ich mit dir machen werde. Ich weiß, welche Technik ich, in welcher Tiefe ich wo anwenden werde. Und dann gucken wir mal, ob wir das da aus dir rausgeknetet kriegen. Jetzt gar nicht so sehr, dass das in dem Moment dann rauskommt, aber dass man halt dadurch einen Einfluss hat auf die emotionale und psychische Seite der Geschichte. Ja, dass denen die Last von den Schultern genommen wurde und die merken, ah krass, ich fühle mich jetzt ja auch emotional viel besser und so. Oder dass halt eben auch weniger Panikattacken auftreten, indem man den Körper halt behandelt, so wie einem der Mensch das gezeigt hat. Und das finde ich auch sehr spannend. Ja, und da im FDM sehen wir da halt besonders häufig so Zylinderdistorsionen oder Triggerbänder, die damit so im Zusammenhang stehen und da halt so eine Möglichkeit haben, so ein ganz simpel, eigentlich mechanischen, handanlegenden Zugang dazu zu haben, ohne dass man jetzt irgendwie krass in eine psychotherapeutische Richtung gehen muss.
Ja, ich erinnere mich an einen Fall einer Dame, die zu mir kam und sagte, ich kann kaum noch schlucken, ich habe ein Globusgefühl, ich habe das Gefühl, mir steckt irgendwas im Hals. Und dann habe ich mir den Hals angeschaut und bin das Sternum weiter runtergegangen und habe da behandelt, und dann purzelten aber die Tränen rechts und links auf einmal raus. Das habe ich so auch nicht kommen gesehen. Und dann sagte sie, ja, meine Tochter steckt im Abi-Stress und es wird eng, ob sie es schafft oder nicht. Und ich bin sehr belastet dadurch. Und ja, dann habe ich behandelt und es wurde geweint. Und nächsten Mal, als sie wieder kam, war das überhaupt gar kein Problem mehr. War alles gut, hat sich alles in Luft aufgelöst.
Und Tochter hatte ein 1-Abi.
Ja, das weiß ich nicht, nee, aber ich glaube, sie hat's Abi gepackt. Aber das spielt dir dann gar nicht mehr so eine ganz große Rolle. Und du hast es schon total gut zusammengefasst, dass das durch unser Handeln passiert, das nehmen wir wahr. Die Frage ist, was schaffen wir mit den Menschen, die wir behandeln in dieser Situation? Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass unsere manuelle Herangehensweise, FDM jetzt eher der Schmerzweg, kraniosakral eher der Selbstwahrnehmungs- und sanfte Weg, führt witzigerweise häufig dann auf dieser Ebene zum gleichen Ziel, sodass bei dem Menschen einfach eine Erkenntnis stattfindet, okay, hier werde ich jetzt behandelt und ich stelle fest, es ist gar nicht so schlimm, es ist gar nicht so bedrohlich, es ist gar nicht so fundamental, es tut vielleicht ein bisschen weh, oder jetzt wird es jetzt wird es hier warm oder angenehm oder ich merke, dass ich loslassen kann. Und dann hat sich dieser Sprung in der Festplatte meiner Gefühle ein bisschen gelöst und dann sieht die Welt auch nicht mehr so doll aus. Und du hast es aber auch gerade schon einmal ganz kurz angedeutet, dieses Thema Panikattacken oder auch so Herzneurosen, diese Menschen, die so immer wieder das Gefühl haben, mein Herz ist krank und ich war schon 25 Mal beim Arzt und habe das checken lassen, aber der sagt immer, ist alles okay. Ich glaube, dass da einfach eine Erfahrung im Gehirn stattfindet oder ja, wie so ein Rülpser oder so ein Schluck auf, dass da die Synapsen nicht ganz richtig zusammengepackt sind. Und wenn wir das einmal wieder glatt ziehen können oder das System einmal rebooten können, dass sich dann da einige Sachen regeln.
Und, ja. Ja, tatsächlich, perfektes Beispiel würde ich jetzt so sagen. Ne? Das ganze Thema ist so traumabehaftet oder spannungsbehaftet. Jetzt, ne, diese Herzneurose. Und wurde immer geguckt, ja, ist alles in Ordnung, aber es wurde auch keine andere Erklärung dafür geliefert oder halt irgendwie eine Linderung geschaffen. Und ne, dann ist es dann wieder diese Neubewertung, wenn es dann halt bei uns dazu kommt, okay, ja, nee, guck mal hier, da Rippe ist fest oder da ist Spannung auf jeden Fall. Und dass man auch erzählen kann, dass man halt jede Woche solche Menschen sieht, die dachten, es wäre das Herz, ist alles in Ordnung. Und dann findet man halt muskuloskeletal irgendwas oder auch vom Zwerchfell, was auch immer. Ja, dass da halt eben diese Neubewertung stattfindet. Und das ist, glaube ich, auch so, wie ich das jetzt verstehe, diese neue Art und Weise der Traumaforschung. Das ist ja so ein Thema, was jetzt mit dieser ganzen Neurowissenschaft echt Fahrt aufgenommen hat, dass es halt immer darum geht, das ganze Thema neu zu betrachten, aus einer anderen Perspektive und rauszukommen aus diesem Kreislauf, den wir halt haben zwischen Gehirnaktivität, autonomen Nervensystem, Körperreaktion, Herzrasen und so weiter. Und das wird ja dann teilweise, also eine Zeit lang wurde es, glaube ich, auch einfach bei Angsterkrankungen, ich sag jetzt mal, du hast Flugangst und dann würdest du in den Flieger steigen und nimmst vorher, zum Beispiel gab es, glaube ich, so mal Blutdrucksenker. Dass das halt einfach dabei hilft, so körperliche Reaktionen so ein bisschen im Schach zu halten. Und das hilft dir dann auch dabei, die Ruhe zu bewahren. So, das, ne, so eine Geschichten. Oder bei posttraumatischer Belastungsstörung gibt es ja auch hervorragende Studien zum Thema MDMA oder Psilocybin und so. Und solche Sachen ermöglichen
dir. Das weißt du schon wieder.
Geschichte. Das weiß ich natürlich. Solche Sachen ermöglichen dir halt auch wieder einen anderen Blick, eine Neuerfahrung, Neubewertung dieser ganzen Geschichte. Und wir machen es anders, aber wir haben halt auch unsere Möglichkeiten. Und eine Frage, die mir dazu auch gestellt wurde, ist, sind wir eigentlich dazu gut ausgebildet? Also fühltest du dich jetzt durch deine 5-jährige Ausbildung gut dazu ausgebildet, sowas halt eben vielleicht hervorzurufen oder halt eben auch auffangen zu können oder auch selber aushalten zu können? Es geht ja auch um unsere Gesundheit, das hattest du vorhin ja auch schon mal angesprochen, dass man halt schon irgendwie eine Barriere haben sollte, dass man das nicht alles aufsaugt, ne, das ganze Zeug, was dann so rauskommt, aber halt sich eben auch nicht empathielos abkapselt.
Ich sag mal, jein. Ich glaube, die Angebote gab es schon während all meinen Aus- und Fortbildungen, aber ich war, glaube ich, noch nicht bereit, weil ich das noch nicht selbst erfahren habe, wie sich das anfühlt und dann lässt man das immer so ein bisschen fallen als, ja, schauen wir mal mit Gesprächsführung und Abkapselung und Emotionen. Ich habe hier genug zu tun, meinen Handgriff und die Ausgangsstellung des Patienten auswendig zu lernen oder die Versorgung, die navale Versorgung vom Quadratus Lumborum auswendig zu lernen. Ich habe jetzt nicht noch Zeit, mich großartig psychologisch vorzubereiten. Also ja, gibt es, könnte und dürfte viel tiefer greifender noch sein, ist für mich aber tatsächlich jetzt irgendwie was ich postgraduiert nochmal interessant finde als Zusatz. Ich glaube, man braucht eine gewisse therapeutische Reife, um sich diesem Thema adäquat widmen zu können. Und es ist gut, frühzeitig damit anzufangen, das anzubahnen, aber ich glaube, in die Tiefe kommt man dann erst, wenn man dann auch wirklich lange an der Arbeit ist und solche Erlebnisse schon mal hatte. Ja.
Das denke ich auch. Und da betone ich immer wieder gerne, das Schöne an unserem Beruf ist, man kann sich da noch sehr weiterentwickeln und sich Sachen halt irgendwie für später vornehmen. Zum Beispiel 9 Jahre Biodynamik kannst du auch noch machen, wenn du 53 bist. Dann bist du kurz vor der Rente fertig damit und vielleicht bin ich dann so weiter.
Ja. Ja, und jetzt hatten wir ja ganz viel über Wein und dergleichen gesprochen. Es gibt ja aber auch noch ein paar andere Releases, die wir erzeugen können, die auch zu den emotionalen Releases gehört. Zum Beispiel ist es ja auch dieses überschwängliche Lachen oder viel Reden oder giggelig sein, was die Menschen auch häufig wahrnehmen und sagen, ich weiß gar nicht, wo das jetzt auf einmal herkommt, aber ich muss total lachen. Das habe ich ganz häufig nach Wirbelsäulenmanipulationen so.
Ja, ja.
Und ansonsten aber auch dieses, was wir immer gerne als der Parasympathikus übernimmt, jetzt abtun, beziehungsweise wahrnehmen. Abtun tun wir es ja vielleicht gar nicht, aber so eine Art Kältegefühl, Gänsehaut, so ein Zittern oder Schütteln. Also ich habe manche Patientin schon da gehabt, die so im ganzen Körper gezittert haben, als ich behandelt hatte und fanden das jetzt auch nicht schlimm, aber es war sowohl für mich als auch für sie schon bemerkenswert, dass sie dann so ganz shaky aus der Praxis rausgegangen sind. Und auch das könnte man als Release ja betrachten.
100%, ja.
Es muss gar nicht immer, also Emotional Release klingt immer so an, Knopf gedrückt und dann laufen die Tränen.
Ja, richtig.
Man könnte ja auch das Ganze als autonome Regulation bezeichnen, zum Beispiel. Mhm. Oder Reorganisation vom Nervensystem allgemein und dann kommt bei der einen Person X und bei der anderen Person Y als Emotion raus. Wichtig ist ja auch gar nicht unbedingt, dass wir das uns vornehmen, heute versuche ich da mal was rauszukitzeln, sondern es einfach zuzulassen und nicht abzutun oder sich darüber lustig zu machen oder Späße darüber zu machen, sondern das dann vielleicht einfach laufen zu lassen und hinterher das Ganze nochmal einzusortieren. Das hilft den Menschen, glaube ich, diese Schranke dann auch zunehmend offen zu lassen.
Ja, das denke ich auch. Und gerade bei diesem Thema Zittern, das finde ich auch hervorragend. Also, wie gesagt, es gibt ja auch Argumente dagegen, dass man Gefühle zu sehr verbalisieren und rationalisieren sollte, sondern das sind ja auch körperliche Sachen, die man auch fühlen soll. Fühlen ist gut, das Fühlen und Wahrnehmen ist toll, aber immer alles drüber sprechen, nicht immer nur vorteilhaft, zumindest sehen das einige Menschen so, aber halt so dieses körperliche Loslassen, dieses Zittern, das halte ich für hervorragend. Also das ist wie so ein Hundebaby, was im Schlaf anfängt rumzuzittern, rumzuzappeln und die Anspannung des Tages verarbeitet. Ja. Genau so muss das aussehen. Und was es da halt aus meiner Sicht sehr Gutes gibt, jetzt kann man teilweise in die osteopathische Praxis integrieren oder halt eben auch selber machen, sind so Trauma Release Exercises oder neurogenes Zittern auch genannt. Das habe ich mal kennengelernt vor 11 Jahren habe ich das mal kennengelernt. Da war ich auf der Fascia Research Summer School in Leipzig. Das wurde damals von Robert Schleip und so weiter ausgerichtet. Gab es leider nur 2-mal. Und da gab es dann so verschiedene Workshops, wo man aufgeteilt wurde und ich war irgendwie so in diesen, da habe ich so gesehen, emotionaler Release reingeraten und ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt, hatte ich da echt keinen Bock drauf. Das war irgendwie nicht so das, wo ich jetzt Bock drauf hatte, war da aber geraten, habe dann so ein bisschen in der hinteren Reihe gesessen, habe auf meinem Handy Aktienkurse gecheckt und habe das überhaupt nicht verfolgt, was da vorne gemacht wird. Und auf einmal lag dann jemand vorne auf dem Boden auf einer Matte und hat so angefangen zu zucken und die Arme zu bewegen und so. Und dann bin ich wach geworden. Ja. Und so geguckt, okay, jetzt wird's interessant. Das ist jetzt hier gerade der Exorzismus. Ja. Und so ganz kurz, dieses neurogene Zittern. Normalerweise versucht man so ein paar Muskelgruppen erstmal so ein bisschen zu erschöpfen, so ein bisschen auszupowern. Dann legt man sich auf den Rücken, macht meistens die Fußsohlen aneinander, hebt das Becken ein bisschen hoch und spannt die Adduktoren so ein bisschen an. Und dann guckt man so, wo kommen im Körper irgendwelche Bewegungsimpulse zustande. Und es hatte bei mir auch sehr gut funktioniert. Also da hat der Körper dann irgendwie angefangen, irgendwelche Bewegungen zu machen, Kopf nach links, nach rechts. Und bei einigen kommen dann halt auch Seufzer hoch, Lachen haben wir im Raum gehört, teilweise halt eben auch traurige Emotionen und ich bin fasziniert von dieser Geschichte. Mache es immer mal wieder und das halte ich für hervorragend, wenn man so eine Anspannungsphase hatte, das einfach loszulassen. So, ne? Man kommt vielleicht nicht immer an so die tiefsten Schichten ran, aber was ganz interessant ist, was dabei halt häufig zuckt und wackelt, sind so Sachen wie Hüftbeuger, das Zwerchfell ist da am Arbeiten oder auch die HWS bewegt sich da halt häufig hin und her und auch die Augen zucken dabei. Und das ist ein Thema, was ich eigentlich immer mal wieder nochmal tiefer verfolgen wollte und auch eigentlich in die Summer School einbinden wollte und eigentlich auch in meine eigene Praxis ein bisschen einbringen wollte. Aber das ist dann auch so ein Ding, das macht man nicht mal eben schnell 5 Minuten, sondern das dauert halt auch so ein bisschen, um das aufzufangen. Und sehe das aber als eigentlich sehr gute Möglichkeit, das, was Menschen halt zu Hause machen könnten, neben anderen Übungen, ne? Neben Dehnungen, neben Kräftigungsübungen, neben was auch immer so, ist das halt eine Möglichkeit, an der Körper, Psyche, Seele, emotionalen Ebene zu arbeiten für zu Hause.
Das ist ja auch ein Baustein von Breathwork oder von
auch da kannst du das haben. Ja.
Meditation oder auch so ganz langsame Yoga-Bewegungen, wo du mit tiefen Atmungen arbeitest. Das sind ja häufig dann auch so Settings, gerade beim Yoga wird dann mit Rhythmen oder mit Oms oder mit irgendwelchen Sounds gearbeitet, um einfach eine Form von Entspannung, Ruhe und Sicherheit zu kreieren. Und dann, wenn die Leute sich dann darauf einlassen können, dann purzeln auf einmal die Emotionen raus, wie sie denn rauskommen sollen. Und manchmal ist es wie bei der Beerdigung, die Person, die einen Lachflash kriegt, weil sie völlig überfordert ist. Oder einfach die Person, die völlig abdriftet und alle aus der Gruppe beim Yoga rauszieht, weil sie jetzt kreischend und heulend am Boden sich krümmt. Das ist dann nicht planbar. Ne? Also ganz interessant.
Ja, richtig. Und auch Thema nicht planbar. Es gibt ja auch Leute, die sagen, bleib mir weg mit dem Scheiß. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber ein alter Lehrmeister von mir hatte nämlich auch die Erfahrung gemacht, das war in einer Behandlung. Das war jetzt keine Behandlung, die auf einen emotionalen Release abgezielt hat, aber der kam bei einer ganz normalen körperlichen Behandlung und die behandelte es in einen, wie soll man sagen, wahnhaften psychotischen Schub reingeraten und das hatte ziemliche Konsequenzen für ihn. Die hat halt irgendwie dann hinterher ganz viele Gerüchte gestreut und überall rum Sachen über ihn erzählt, die gar nicht stimmen und so. Und das hat ihn halt irgendwie privat und beruflich ganz schön belastet. Oh. Und deswegen sagte er, ey, Alter, nee, ich mache hier meine Körperarbeit und so und ich will hier nicht aus den Leuten noch Emotionen rausholen. Das machen dann bitte andere, die dafür geschult sind. Ne? Und das ist dann auch ein gewisses Risiko. Ja. Ne? Wie kommt das hoch? Wie können wir das auffangen? Ja. Und soll das überhaupt hoch? Ne? Oder sollen Sachen hochkommen, die der Körper und die Psyche vielleicht über Jahrzehnte voll unterdrückt haben, um überhaupt in der Realität funktionieren zu können? Ne? Damit man halt irgendwie nicht ein reines Nervenwrack ist und man seinen Alltag leben kann und irgendwie seine Rolle als Vater, Mutter, Kind spielen kann. Auch so ein Ding, ne? Was halt eben auch nicht mal so ganz ohne sein kann. Ne? Das ist natürlich cool, wenn du einmal so ein bisschen rauskommst, dann hast du einen Lachflash oder irgendwas oder du kannst einmal dich ausheulen. Richtig gut, ne? Aber puh, was steckt da alles unter der Kruste so vielleicht?
Ganz guter Punkt und muss ich auch sagen, sind wir per se alle nicht richtig geschult und vorbereitet, wenn da jetzt jemand richtig entgleitet, dann könnte das auch mal ein Notfall sein. Und dann würde ich die Person vielleicht auch nicht mehr so vor die Praxistür stellen und sagen, jetzt geh mal wieder nach Hause, sondern da musst du dann auch adäquat handeln. Und ich hatte das als Erlebnis mit dieser Patientin, die in Gefangenschaft war, die ganz stark abgeglitten ist und dann wild im Raum die damaligen Wärter beschimpft hat und geflucht hat und gepöbelt hat und so. Und das war schon sehr groß für mich. Ich habe mich in der Situation dennoch ganz sicher gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, durch meinen Körperkontakt konnte ich das so ein bisschen hoch und runter fahren. Aber danach habe ich mir auch noch mal eine halbe Stunde mit ihr Zeit genommen und wir haben beide ein Glas Wasser getrunken und dann noch mal gesagt, wie krass es doch war, was da jetzt gerade passiert ist. Ja. Und glücklicherweise ist das gut gegangen, aber ja, wie du schon sagst, was da unter der Oberfläche schlummert, oder es kann dann ja auch mal, es können so negative Emotionen sein, dass dann bis hin zu suizidalen Gedanken dann hochkommen. Ich habe es mich lange nicht getraut oder ich habe das nie zugelassen und jetzt war ich beim Therapeuten und fühle mich total gut und jetzt, Attacke, geht es los. Auch diese Fälle sind beschrieben tatsächlich. Habe ich glücklicherweise noch nicht erleben müssen, aber von daher auf die leichte Schulter nehmen und sagen, heute machen wir das mal eben, Volley, das sollte man auf gar keinen Fall. Und es gibt ja Praxen, die sich tatsächlich mit Traumatherapie beschäftigen und auch das bewerben. Ja. Und ich hoffe einfach, dass diejenigen auf alle Eventualitäten sehr gut vorbereitet sind. Ansonsten kann man es nicht ganz ausklammern in unserer Arbeit. Selbst wenn du der härteste parietale Therapeut bist, der versucht, alle Emotionen rauszulassen aus dem System, das wird dir wahrscheinlich nicht gelingen. Also du musst immer gewahr sein, sobald du dich mit einem anderen Menschen auseinandersetzt, setzt du dich mit einem ganzen Menschen auseinander und du hast immer Einfluss auf verschiedene Ebenen. Und man kann die Menschen einladen, etwas emotionaler zu werden, aber man kann es nicht ganz ausladen und sagen, das wird dir gar nichts. Glaube ich, ja.
Ja.
Alright.
Ja, sehr schön. Um nochmal diesen Blog mit Werbung abzuschließen. FDM werde ich im November in Stade einmal einen Kurs geben. Da wird sowas auch ein bisschen ein Thema sein, eine Rolle spielen, wie man da so einen Zugang hat. Und was wir jetzt gar nicht erwähnt hatten, ist halt so diese Verknüpfung, die aus der traditionellen chinesischen Medizin, die Meridiane, die ja dann nicht nur mit irgendwelchen Organen verbunden sind, sondern auch mit Emotionen verbunden sind. Und darüber wird der Kurs mit Judith Weiss im Oktober gehen, den ich mit ihr zusammen veranstalte. Ende Oktober in Stade auch. Es gibt aktuell noch 2 Plätze dafür. Also da wäre noch eine Option, damit reinzukommen. Faszien, meridiale Emotionen.
Schönes Ding. Lieber Klaas, ich gehe jetzt mal meine Nase noch mal ein bisschen nachpudern und dann rappen wir das Ganze hin zur zweiten Halbzeit.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt. Alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Wir schließen die Folge ab mit unserer Playlist. Dennis, welche emotionalen Tracks hast du für uns vorbereitet?
Ah, lieber Klaas. Zweimal zwei Wege. Einmal der FDM-Weg mit den Foo Fighters und Breakout, wenn alles aus dir rausbricht. Der Klassiker schlechthin. Und dann einmal Miles Davis packe ich auf die Playlist für unsere C-Fasern, für unser ruhiges Sicherheitsempfinden. Und zwar /peaceful. Diesen Track packe ich mit auf unsere Musikanten-Playlist. Zwei Dinge, die Emotionen auf ihre Art und Weise erzeugen könnten. Und während ich jetzt schon so leicht ein feuchtes Auge kriege, Klaas, trocknen sie mir schnell mit irgendwelchen französischen Rappern aus der Bronx, die du wieder draufpackst.
Es ist ein amerikanischer Rapper, und zwar Biggie, Song Hypnotizee. Auch hervorragend geeignet, um Emotionen zu fühlen. Ein bisschen anderer Art jetzt, nicht so diese negativen Emotionen oder diese traurigen Emotionen. Aber unter Hypnose kann sowas ja durchaus auch herauskommen, habe ich mir gedacht. Und dann kommt was deutscher Pop, auch so ein bisschen so Rap-Anbahnung, Chivo, ein relativ neuer Künstler. Klingt genauso wie der ganze andere. Wie nennt man sowas? Pop-Trap? Na, das auch nicht, aber es ist so ein bisschen diese klassische Musik, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Radio läuft, aber die so in Fitnessstudios und so weiter läuft, mit dem Song Feelings.
Feelings, okay. Ja, ich bin gespannt. Ja. Höre ich mir gerne alles an. Jetzt geht's ja ins Wochenende rein, Klaas. Und damit wir die Leute von der Kette lassen können, müssen wir die Kette aber erst einmal definieren. Und du bildest mir heute mal eine Kette zum Abschluss, und zwar viele meiner Hockeyspielerinnen hatten Unterrücken, Hüfte, Hamstring-Belastung, und du fängst mal bei der Hüfte an. Und dann ist es ja auch immer so ein Phänomen, wenn du mit den Menschen, mit so einer Sportgruppe zusammenarbeitest, dann haben wir alle auf einmal das gleiche Problem. Und wir hatten zwei Tage lang, dass alle Leute über Nackenbeschwerden stöhnten. Und von daher verbinde mir doch mal was, damit ich das nächste Mal besser agieren kann. Von der Hüfte zur CTÜ, zum sogenannten cervicothorakalen Übergang, also die Verbindung von der Halswirbelsäule zum Brustkorb.
Hüfte. Ich mache es mir halbwegs einfach. Hüfte, Oberschenkel, Trochanter Major, mit dem Obturatorius, die Obturatorien, Internus, Externus, die man dann durchaus auch zum Beckenboden zählen kann. Gerade ja der interne, diese verstopfte Membran da zusätzlich noch muskulär verstopft. Und den man halt zum Beckenboden, wie gesagt, zählt. Und dann sind wir bei den Diaphragmen. Und wenn wir das Beckenbodendiaphragma haben, haben wir das Zwerchfelldiaphragma. Wenn wir das Diaphragma haben, dann haben wir das die Rippen, nicht die Rippen.
Obere Thoraxapertur.
Pleurakuppel, obere Thoraxapertur mit der ganzen Geschichte. Und da sind wir am CTÜ.
Stark, das hatten wir noch nie, diese kettenartige
Verbindung. Scheiße, ne? Ich komme mir so schäbig vor, ich komme mir richtig schmutzig vor.
Ist okay, ist okay.
Diese Diaphragmen ranzuziehen.
Viele Wege führen auch
Stil. Zink. Viele Wege führen herum.
Zink, der wird auch nochmal irgendwann, Gordon, muss der nochmal untersucht werden. Ja, in diesem Sinne.
Der muss nochmal untersucht werden. Wünsche ich dir Frust. Jetzt sollte sich mal untersuchen lassen.
Ja. Ich habe Zinksalbe habe ich noch verwendet im Sport.
Die ist gut. Die ist wiederum sehr gut, ja. Sehr hervorragend geeignet.
Okay. In diesem Sinne, lieber Klaas, frohes Schaffen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.